dann sagt mir jemand, ja, weißt du, ich mache jetzt einen Podcast oder hast du diesen Podcast gehört? Und ich denke immer so, ja, okay, machst jetzt einen Podcast, aber was machst du denn?
Und damit wieder herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum zweiten Reutcast. Ich werde jetzt immer monatlich einen meiner Mitschülerinnen und Mitschüler der Reportageschule Reutlingen, wo ich gerade eine Ausbildung mache, hier in mein Podcast-Studio einladen und mit ihnen sowohl besprechen, was wir aktuell an der Schule machen. Ich werde aber auch gleichzeitig noch alle meine Förderinnen und Förderer von MyStiftung24 vorlesen und abfeiern. Denn ihr seid es tatsächlich, die mir hier ermöglichen, diese Ausbildung durchziehen zu können. Dazu kommen wir aber später gleich noch. Ich begrüße erstmal schräg gegenüber sitzend Brigitte Wenger.
Hallo Brigitte. Hallo.
Wie geht's dir?
Gut, war warm heute. Ich sitze hier im T-Shirt. Ich finde das recht cool. Ist ja erst Februar, eigentlich sehr schräg, aber nee, ist cool.
Ist unglaublich, ne? Wir hatten irgendwie noch so vor 2 Wochen haben wir irgendwie gesessen bei Minusgraden und uns ist den Arsch abgefroren und jetzt auf einmal.
Schön.
Ja, aber kann man machen, oder?
Stimmt, zuversichtlich.
Ansonsten, wie läuft die Schule? Was machen wir so gerade?
Ja, was machen wir? Wir sprechen leider immer noch nur über Bildschirm, halt mit ganz vielen verschiedenen Personen, die irgendwie gute Sachen zu sagen haben. Nicht immer gute Sachen, aber meistens. Und ich finde das sehr cool, dass wir ganz viele verschiedene Menschen irgendwie mitkriegen. So, das ist eigentlich für mich das Hauptding im Moment.
Da kommen wir gleich zu. Wir wollen, bevor wir uns jetzt nochmal näher mit dem Schulalltag beschäftigen, aber natürlich erstmal hier vorlesen, wer mich denn diesen Monat schon so alles unterstützt. Wir fangen erstmal an mit meinen Premium-Präsentatoren, die ich deswegen so nenne, da sie einen Dauerauftrag eingerichtet haben. Da wären unter anderem zu nennen Axel Moritz Schwab, Markus Breitschuh, David Stock, Julian Schneidegger, Linus Scheibe, Benedikt S., der nicht mit seinem Nachnamen genannt werden möchte, Christian Jensen, Christian Pöhlmann, Martin Rieback, Johann Urban, Severin Grüber, Marcel Dost, Andreas Sandner, Andreas Pfefferle, Kai Grünberg, unter anderem hatten wir den ja auch hier in einem Kurs, cooler Typ, Jan Watzek, Jan-Hendrik Schreier, Johann Leibig, Robert Martin, Knut Wenzig, Vivian Steinhoff und Mareike Patz. Und diesen Monat neu dazugekommen ist Philipp Zormeier, der schreibt Danke Paul und spendet 10 Euro monatlich, cooler Typ. Wir haben jetzt tatsächlich einen Grundsockelbetrag von 143,22 Euro, der jetzt hier regelmäßig reinkommt. Zusätzlich dazu gibt es aber noch dazu ja Menschen, die mir per Einmalspende dann auch noch unter die Arme greifen. Und da wäre vor allem zu nennen mit einer Großspende diesen Monat Christian Jahreis, der schreibt, der Journalismus braucht Leute mit deinem Anspruch, Support aus Bayern und er spendet 100 Euro. Vielen lieben Dank dafür. Dann hat auch noch gespendet Stefan Schulz, bei dem war ich im Fernsehpodcast eingeladen und der hat mir 50 Euro gespendet. Schreibt dazu Saus und Braus, MyStiftung 24. Sehr gut. Außerdem haben wir auch noch von Caroline Pichel eine 20 Euro Spende bekommen. Vielen lieben Dank dafür. Und ansonsten werden auch noch zu nennen Vicente Flores mit Grüßen aus Mexiko, 20 Euro, vielen lieben Dank dafür. Und Gotz Kaspar Gnieka spendet auch nochmal 20. Ich bin mir relativ sicher, den auch schon mal anderweitig in irgendeiner Form gelesen zu haben. Ich weiß nicht, ob er regelmäßig spendet. Vielen lieben Dank auf jeden Fall. Und außerdem noch zu nennen wäre die Wegrand-Stiftung, die mich jetzt monatlich mit 400 Euro unterstützt. Und das ist völliger Wahnsinn, dass ich jetzt echt mich voll entspannen kann.
Aber sag mal, kennst denn du die alle? Weißt du, Wegrand-Stiftung, wer ist das? Kennst du die Menschen? Wie ist das so?
Die Wegrand-Stiftung kenne ich. Die allermeisten, die mir jetzt hier spenden, kenne ich tatsächlich nicht.
Okay.
Also eigentlich niemanden. Das ist eher dann so eine Ausnahme, wenn das da mal passiert. Die Wegrand-Stiftung ist eine Stiftung aus Tübingen, die tatsächlich auch über Twitter auf mich aufmerksam geworden sind, über meinen Aufruf damals und mich jetzt angefragt haben, ob ich nicht für die Workshops machen möchte zu Thema Rechtsradikalismus, Fake News. Da sind wir jetzt auch gerade noch am Eruieren, wie wir das aktuell machen können. Das Problem ist ja, dass Corona weiterhin ist und es ist wahnsinnig schwierig, aktuell gerade an Schülerinnen und Schüler ranzutreten. Die Schulen sind heilfroh, wenn sie ihren Standardkram gerade durchgepaukt kriegen und sind komplett auf Anti, wenn jetzt jemand ankommt und denen nochmal irgendwelche tollen Forderungen und Vorschläge hat. Also deswegen versuchen wir dort noch gerade so einen Weg zu finden, was ich jetzt überhaupt machen kann. Hatten jetzt ein paar Ideen, dass man vielleicht ein Podcast-Workshop-Camp machen kann mit Kindern und Jugendlichen. Aber so richtig den Plan, wie es jetzt weitergeht, haben wir da aktuell noch nicht. Das liegt einfach an dieser Zeit gerade.
Aber die wollen Jugendliche, Kinder vielleicht sensibilisieren zum Thema Rechtsradikalismus, oder verstehe ich das richtig?
Das ist ungefähr, glaube ich, die Hauptarbeit, die sie machen.
Okay. Ja.
Also sehen sich auf jeden Fall als Bildungsträger und hatten mich jetzt da, wie gesagt, dafür angefragt, ob das denn nicht, ob ich denn da nicht helfen kann, habe ich mich natürlich wahnsinnig gefreut. Allein schon, weil mit diesem Sockelbetrag weiß ich einfach safe, es läuft. Ja, ich komme cool. Jetzt hier irgendwie durch, ich habe meine Miete drin, ich kann hier das Schulgeld bezahlen. Apropos Schulgeld, da gibt es ja auch noch eine neue Wendung. Willst du kurz erzählen, was wir jetzt für einen Podcast hier in der Schule machen? Wir sind ja jetzt hier voll im Podcast-Game auf einmal drin. Ich habe ja hier irgendwie so einen Stein ins Rollen gebracht, scheint mir.
Also mit der Reportage FM meinst du? Mhm, ja, genau. Das ist ja ein Newsletter. Der kommt, weiß gar nicht, kommt der wöchentlich, glaube ich sogar? Ja?
Der Newsletter kommt wöchentlich.
Ja, genau. Ja. Und die stellen dann ganz verschiedene Reportagen vor und wir produzieren jetzt jede zweite Woche einen Podcast dazu. Das heißt, wir besprechen eigentlich eine Reportage mit der Schreiberin, mit dem Schreiber und ja, führen eher so Hintergrundgespräche, vielleicht auch so Werkstattgespräche, sage ich dem meistens.
Du warst ja schon mal bei der ersten Aufnahme auch dabei, hast zumindest zugehört. Wie fandest du es so? Wie lief es ab? Was war da dein Eindruck? Wird das ein gutes Format?
Ich glaube, das wird gut. Ich glaube, es wird vor allem gut, weil halt immer andere, logischerweise andere Reportagen wir besprechen und dann jedes Mal über ein ganz anderes Thema irgendwie sprechen können. Das finde ich ziemlich cool.
Ja, ich habe auf jeden Fall die große Ehre, das Ding jetzt zu produzieren. Habe jetzt die erste Folge aufgenommen, die so Stand der Dinge, wo nächste Woche auch dann veröffentlicht werden soll. Sind wir alle sehr gespannt, was da so rauskommt. Und das Tolle ist ja, dass ähnlich jetzt hier beim Reutcast da auch auf das Rotationsprinzip gesetzt ist. Also ich produziere das dann zwar und schneide das und mache das alles schön fett klingt, aber weitestgehend ist das ja wirklich dann so ein Gruppen-Community-Ding.
Genau. Aber darf ich etwas noch einschieben? Ich habe auch was für dich. Moment.
Oh, jetzt bin ich gespannt. Da habe ich noch gar nicht mit gerechnet.
Ja, hier.
Es gibt Schokolade.
Schokolade aus der Schweiz.
Meine Güte.
Schweizer Schocki.
Ja,
meine Spende an dich.
Da kommen wir ja schon direkt zum auch schon zu so einem Punkt, den du ja unbedingt hier noch im Podcast auf jeden Fall erklären möchtest. Brigitte, dein Akzent ist mir aufgefallen. Woher kommt denn der?
Ja, der kommt, tada, aus der Schweiz. Und deshalb hast du ja auch die Kuh im Einspieler, im Jingle, ganz zu Beginn deines Podcasts. Das weiß ich natürlich, dass es nur für mich ist, unsere Kuh.
Der Yves kommt aus Köln, der hat auch die Kuh abgekriegt.
Okay.
Also,
okay.
diesen Jingle hat Joscha Grunewald produziert. Und nochmal herzlichen Dank an der Stelle. Ich habe ihn beim letzten Mal nur so ein bisschen, also dann im Lauf der Präsentation meiner Förderinnen und Förderer erwähnt. Großartigen Dank dafür, dass er diese Jingles hier produziert hat. Joscha ist richtig fett im Podcast-Game drin, ist jetzt seit einem Jahr, glaube ich, auch komplett da drin. Hat eigentlich davor noch das halt so mit so einem halben Bein noch was anderes gemacht und geht jetzt voll in diesem Universum auf. Also, wie gesagt, an dich erstmal ganz großen Dank, lieber Joscha. Wir kommen gleich auch noch zu dir ein bisschen, Brigitte, auch vor allem zu unserem Schulalltag. Davor möchte ich nur noch zwei Namen sind es sogar nur, die mich über PayPal noch unterstützt haben. Da wäre einmal zu nennen Henry Hempel. Ich finde diesen Namen so großartig. Sorry, dass ich jetzt dass das jetzt vielleicht wirkt, als würde ich mich darüber lustig machen, Henry, aber der Name ist einfach großartig.
Henry ist ja total in der Name, zumindest bei uns in der Schweiz. Ja, da gibt es ganz viele kleine Jungs, die Henry heißen.
Lieber Herr Hempel, wie stehen Sie zu der Aussage, dass Sie ein kleiner Junge sind? 10 € hast du gespendet. Ich weiß, dass du ein Kumpel von Yves bist und offensichtlich die erste Folge gehört hast. Also großen Dank dafür. Und auch nochmal 10 € hat Nina Sieverding über PayPal gespendet. Dafür nochmal herzlichen Dank. Und jetzt tatsächlich sogar mit 1 € dabei ist sogar unsere liebe Mitschülerin Helena Weise, die mir gerade einen Corona-Test abgekauft hat. Und die haben zwar, ich glaube, dann umgerechnet hat ziemlich genau 9 € gekostet. Und da meinte sie aber hier Soli-Preis 10 €. Also ist Helena Weise jetzt auch mit 1 € bei MyStiftung 24 dabei. Dafür
sehr cool.
Herzlichen Dank. Gut, und natürlich Brigitte sowieso jetzt auch, weil du hast mir hier Schokolade geschenkt, auch noch Schweizer Schokolade.
Genau, das ist klar.
Aber kommen wir erstmal kurz zu dir. Du bist aus der Schweiz, du bist jetzt hier auch in der Reportageschule. Mhm. Was hast du davor gemacht?
Ich habe davor, ich bin ein paar Jahre älter als die meisten von uns, ich habe davor 12 Jahre im Radio- und Fernsehjournalismus gearbeitet, wobei die letzten 10 Jahre beim größten Schweizer Radio, das öffentlich-rechtliche Radio SRF. Heißt das.
Was hast du da genau gemacht?
Hey, ich war da in der Fachredaktion Gesundheit, zumindest die letzten 8 Jahre, glaube ich, und habe Radiobeiträge zum Thema Gesundheit, also vor allem zum Thema Bewegung, Fitness und so weiter gemacht, produziert, habe häufig als Interviewpartnerin gegenübergestanden, also bin eigentlich auch interviewt worden, habe aber auch Beiträge gemacht, also kürzere und längere, bis zu 50 Minuten sind so die längsten Radiobeiträge, die ich gemacht habe. Also ich mag Mikrofone und
ja,
ich mag Knöpfe.
Man merkt das auch auf jeden Fall, finde ich. Das ist nochmal eine ganz natürliche Nähe zu diesem Gerät, da erstmal hergestellt hast. Ja. Wie ist ist das jetzt für dich, in einem Podcast zu sein? Warst du schon mal überhaupt in einem Podcast?
Ja, ich habe auch, also wir haben auch Podcasts produziert. Das heißt eigentlich, dass wir die längeren Radiobeiträge dann einfach als Podcast ausgespielt haben. Da sind wir schon beim Thema, das ich danach mit dir besprechen will, eben das Thema Podcast.
Wunderbar, ja.
Genau, ja. Also deswegen, ja, gibt es Podcasts von mir, aber nicht so regelmäßige Podcasts, ja, genau, sondern wirklich einfach Beiträge, die auch im Radio gelaufen sind, dann halt einfach auch on demand quasi.
Und das ist für dich jetzt so gesehen auch schon ein neues Terrain, dass du dich jetzt hier sozusagen nur hinsetzt und einfach halt nur an einem Mikrofon sprichst, ohne ein wirkliches Grundkonzept zu haben?
Ja, das ist neu.
Und wie findest du es bis jetzt so?
Bis jetzt cool, aber das kann sich ja auch noch ändern.
Wir wollen mal warten, was sich da noch so ergibt. Fangen wir doch erstmal kurz damit an, was jetzt diesen Monat so passiert ist hier eigentlich in Reutlingen. Was haben wir so gemacht? Ja. Was ist dir besonders positiv in Erinnerung geblieben, vielleicht auch eher negativ in Erinnerung geblieben? Erzähl mal.
Also eigentlich positiv, vor allem, was ich vorhin schon kurz angedeutet habe, eben, dass wir ganz viele verschiedene Journalistinnen, Journalisten kennenlernen, die alle irgendwie ihr Werk oder ihr Schaffen, wie sie arbeiten, an uns rantragen und uns das erklären, sagen, ihre Erfahrungen erzählen. Und ich glaube, davon nehme ich persönlich jetzt sehr viel mit. Also das mag ich. Wenn ich zuhören kann, wie machen es andere und mir dann irgendwas abschneiden kann, vielleicht auch nichts. Aber ich finde, das ist schon das, was mir die Schule bis jetzt eigentlich am meisten gebracht hat, so.
Hast du das Gefühl, dass du jetzt gerade, weil du eher vom Radio kommst, also eher ein ganz anderes Medium ja dann davor bespielt hast, jetzt hier nochmal ganz andere Sachen lernst, als du es davor getan hast?
Ja, weil ich habe natürlich zuvor nicht geschrieben in diesem Sinn. Das ist ja unser Hauptfokus, dass wir schreiben eigentlich, neben dem Podcast produzieren, was wir jetzt auch vermehrt machen. Aber wir schreiben.
Nebenbei fällt genau, ein bisschen genau, was ab.
Ja. Aber wir schreiben ja eigentlich vor allem, und das ist natürlich für mich schon auch neu im Sinne von, ja, habe ich vorher nicht so gemacht, zumindest kein Geld verdient damit.
Was würdest du sagen, es gibt auch irgendwas, was dir jetzt so negativ noch im Kopf geblieben ist, irgendwelche Sachen, die jetzt nicht so gut geklappt haben?
Ja, eigentlich vor allem, dass wir alles über virtuell machen, Zoom, hat mit der Schule wenig zu tun und eigentlich klappt es ja recht gut, aber wir merken es alle schon irgendwie, wir sitzen ganz viel vorm Bildschirm und das wollen wir eben genau nicht.
Man kann es nicht mehr sehen einfach.
Nee, ne? Genau, ja, eigentlich ja.
Ja, zumal wir alle davor irgendwie auch in unseren Jobs, in denen wir davor waren, sehr viel mit Zoom gearbeitet haben. Mhm. Und ich da, also zu mir zumindest so ging, jetzt auch hier hingekommen bin mit diesem Gefühl, super, jetzt ist das alles vorbei und jetzt ist Corona mal weg und jetzt können wir uns hier mal richtig austoben und dann letztendlich sitzt man halt dann noch sehr viel über vom Bildschirm. Und ich zum Beispiel auch immer merke, so wenn ich 5-6 Stunden am Stück vor einem Bildschirm sitze, ich kann dann echt nicht mehr. Also mir ist dann irgendwas einfach so richtig der Kopf einfach voll und dann passt da nichts mehr rein.
Genau, und wir sollen dann ja auch noch ganz viel lesen und dann vielleicht noch ganz viel schreiben und ich bin wirklich nach diesen Zoom-Tagen einfach platt und mag dann auch gar nicht mehr jetzt nochmal lesen und nochmal Computer aufklappen, nochmal da reingucken, das mag ich einfach nicht mehr. Also das ist schon,
ja.
Aber ich meine, da klagen wir natürlich auf dem Niveau, das ist, ja.
Ich glaube, da können uns aber auch viele das nachsehen, denn gerade diese Zeit schlaucht jetzt sehr, wir hatten jetzt einen sehr heftigen, harten Winter ja auch noch, auch wenn es jetzt gerade wieder deutlich aufklart. Ich finde es immer faszinierend, was es auch mit der Stimmung dann macht, sobald die Sonne auf einmal scheint.
Extrem.
Alle haben so gute Laune.
Und ich merke es nur, wenn die Sonne scheint. Ich merke es nicht, wenn schlecht Wetter ist, also schlecht, wenn die Sonne nicht scheint, merke ich gar nicht, dass mich das so belastet. Aber wenn die Sonne kommt, dann bin ich wirklich so strahlefrau.
Rückblickend merkt man dann, wie schlecht es eigentlich dann die ganze Zeit davor ging. Ja. Genau, wir machen einen Podcast, jetzt wie gesagt hier mit der Schule, wir schreiben ganz viel. Was war denn noch so hier schulrelevant? Ich habe tatsächlich jetzt auch schon die ersten zwei Nachrichten bekommen von Leuten, die überlegen, sich hier zu bewerben und jetzt tatsächlich diesen Podcast hier so ein bisschen als Guide halt dann benutzen. Okay. Also ich glaube, was man noch so grundsätzlich über diese Schule sagen muss, dass ich glaube, in keiner Journalistenschule hätten wir solche Freiheiten wie hier. Also was ich jetzt von der Henry Nanner halt dann so höre, ist dann schon, dass es sehr strukturiert abläuft. Man hat das und das und das und dann macht man den Kurs und man lernt nochmal, wie man eine News schreibt und so. Das machen wir hier fast gar nicht. Ne? Also diesen klassischen Nachrichtenbetrieb, den lernen wir hier eben nicht kennen, sondern halt eben das langsame, behutsame Rantasten an Themen und halt dann eine lange Geschichte daraus stricken. Und glaube auch, dass ich, glaube ich, an keiner anderen Journalistenschule dann so happy dann geworden wäre.
Glaube ich auch. Bei mir ist halt so eben, ich bin aus der Schweiz und da gibt es gar nicht, das ist gar nicht so üblich, Journalistenschulen. Und deswegen ist es für mich sowieso irgendwie neu und irgendwas anderes. Und ich kann dann gar nicht genau sagen, wie sind die anderen Journalistenschulen, weil ich die gar nicht kenne. Mhm. Und die in der Schweiz, die nehme ich nicht so ernst. Aber das habe ich jetzt nur ganz leise gesagt.
Ich weiß gar nicht, wie viele Schweizer Hörer wie ich so habe. Das kann ich gleich mal nachgucken. Genau. Obwohl, wenn du das hier dann featurest, dann kommt da bestimmt, gehört mir die halbe Schweiz ja wahrscheinlich gleich zu, dass er immer beim SRF gearbeitet. Und jetzt sagen, die 40 Aufrufe, mein Gott. Aber was hier, finde ich, schon sehr auffällt, dass es immer sehr wechselt zwischen sehr stressigen Unterrichtsphasen. Also zum Beispiel gerade hatten wir mit Katrin Langhans ein langes Rechercheseminar, wo sie uns immer erklärt hat, wie sie die Panama Papers unter anderem durchgeguckt hat und dann aber auch langen Freiarbeitsphasen, wo es einfach nur darum geht, wir haben jetzt irgendwie Zeit, uns an unsere Texte zu setzen und zu arbeiten. Ich recherchiere gerade an einen über einen Querdenker-Moderator, Nana Domena, der dort ganz eigenartige Allianzen eingeht und sich da selbst verletzend dann auch mit dem N-Wort dann auf der Bühne bezeichnet und so weiter. Also es ist wirklich, wirklich eine ganz cringy Geschichte, die ich jetzt auch gerade wieder ganz bewusst eine Woche liegen lasse, dass ich mal so ein bisschen Abstand dazu kriege. Wir haben ja auch MentorInnen, das wahnsinnig hilft, dass du einfach immer so einen Leuchtturm hast, wo den du immer anrufen kannst, wenn du halt mit deinen Storys gerade scheiterst oder auch einfach nur so einen Anfall hast von, ich kann das ja alles gar nicht. Das
hast du schon häufig mit deinem Mentor Kontakt aufgenommen?
Relativ viel, ja. Ja, okay. Grüße an Manuel Stark an der Stelle, falls du zuhörst.
Ich habe ehrlich gesagt erst einmal mit Christoph Gertsch gesprochen, das ist ein Journalist aus der Schweiz. Er war nicht an der Schule wie alle anderen Mentoren, MentorInnen, sonst von unseren Klassenkolleginnen, Kameraden und so weiter und so fort. Aber das hole ich noch nach. Genau, das ist auch bei uns in der Schweiz nicht so üblich, dieses Mentorentum. Mhm. Das ist auch etwas, das ich zum ersten Mal jetzt hier gehört habe oder zumindest gespürt oder spüren werde. Und deswegen weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht so genau, was ich mit ihm alles bespreche, aber das wird sicher gut.
Also ich kann sie aus meiner Warte natürlich jetzt voll empfehlen. Also ich habe da bis jetzt eine sehr gute Erfahrung mitgemacht. Also gerade dieses Gefühl von Überforderung, was schreibe ich jetzt hier eigentlich? Also die ersten Wochen ging es mir so, dass ich dachte, ich kann überhaupt nicht schreiben. Oh Gott, was habe ich denn die ganzen Jahre jetzt davor mal nur gemacht? Und das aber auch daran liegt, dass man halt so viel Input kriegt, dass man immer wieder mal zwischenzeitlich einfach verzweifelt oder nicht genau weiß, was mache ich jetzt
hier. Ich glaube, das gehört dazu. Und zwar nicht nur zur Schule, sondern wirklich im Journalismus. Das habe ich in den letzten Jahren immer wieder gespürt, dass ich einfach von himmelhoch jauchzend bis zu total frustriert und ich lasse den Scheiß einfach gerade liegen, es geht eh nicht und ich kann es nicht und dann plötzlich ist es fertig und dann findest du wieder mega toll, was jetzt da geleistet hat. Also ich glaube, das gehört einfach zu unserer Berufswahl dazu.
Es ist schon auch ein sehr eigenartiger Beruf, oder?
Ja,
den wir uns da ausgewählt haben.
Schon
ich habe ja auch davor viel so rumgejobbt, also so neben dem, was ich früher gemacht habe, mir einfach halt mit Nebenjobs mein Leben finanziert und sehe das immer noch als ein unglaubliches Privileg, halt nicht richtig arbeiten zu müssen. Also halt nicht irgendwo in seiner Kasse zu sitzen oder Tabletts zu tragen oder was auch immer und jetzt halt einfach nur vor meinem Laptop zu sitzen und gefühlt mit diesem komischen Nerdkram, den ich schon immer gemacht habe, also irgendwas im Internet rumrecherchieren oder recherchieren nenne ich es ja auch eigentlich erst, seit ich hier Journalist bin. Davor war es einfach halt nur, sich irgendwie Sachen durchlesen und das irgendwie entspannt finden.
Genau, und das ist bei mir dann auch irgendwie das Problem, dass ich denke, ja, ich mache ja gar nichts Richtiges irgendwie, weißt du, weil ich denke, darf ich meinen Job eigentlich gern machen? Ist es richtig, wenn ich es gern mache? Ist es dann noch ein Job oder ist es eigentlich dann einfach ein Hobby, wo ich hoffentlich mal Geld für kriege? Also das ist auch so ein Clinch, wo ich irgendwie drin bin.
Ja, für dich ja auch noch so der Wechsel halt vom Audio zum Text ja auch anders ist. Ne? Apropos Audio, wir wollen also ein bisschen jetzt slightly dazu überleiten. Was du mir heute mitgebracht hast, der rote Faden dieses Podcasts ist ja, dass mir jeder meiner Mitschülerinnen oder Mitschüler ein Thema mitbringt. Das letzte Mal habe ich mit dem Yves besprochen, was ihn am Kabarett stört. Da hat er ja so eine relativ harte Linie, dass er eigentlich mit diesem Format erstmal nichts anfangen kann. Ich wiederum halt schon so ein kleiner Kabarett-Nerd bin, also auch so mit 15, 16 bei YouTube rauf und runter alles mir reingezogen habe, was es auch nur irgendwie gab. Jetzt hast du mir allerdings das Thema Podcast mitgebracht, was natürlich sich trifft, weil wir gerade einen Podcast aufnehmen. Du hast mir drei Clips mitgebracht, einmal von Baywatch Berlin, dann einen von, ist es Zeitverbrechen?
Mhm,
ja,
genau,
es ist Zeitverbrechen und dann einmal noch ein Ausschnitt aus einem reportageartigen Feature-Podcast von Deutschlandfunk.
Genau.
Wollen wir direkt mal mit einem einsteigen oder möchtest du noch was einleitend zum Podcast erstmal sagen, was dich dazu gebracht hat?
Ja, ich sag vielleicht, warum ich das Thema Podcast mitgebracht habe in deinen Podcast. Und zwar, weil gerade bei uns im Radio die letzten Jahren das natürlich ein Riesenthema war und das größte Schweizer Radio sich da etwas, ja, nicht so richtig vorwärts gemacht hat. Und da kamen dann so Junge, die irgendwo eben ziemlich günstig, sage ich jetzt mal, Material kaufen konnten und dann irgendwie On-Demand-Audios ins Internet gestellt haben und da plötzlich das Radio so hinterhergehinkt ist und plötzlich gemerkt hat, wir müssten ja eigentlich da was tun, weil wir können es ja in diesem
Sinne,
wir
können ja Audio. Du hast es richtig gemerkt, diesen Podcast-Boom in deinem Geschäft.
Genau, und dass wir wirklich hinterhergehinkt sind, das finde ich schon spannend. Und ich glaube, ich vergleiche das immer so mit, ich komme aus der Schweiz. Ich vergleiche es immer mit Skifahren und Snowboardfahren. Skifahren ist ja üblich, oder alle fahren Ski oder sind zumindest früher immer Ski gefahren. Und dann kam das Snowboard vor ein paar Jahrzehnten und dann ist das Skifahren so irgendwie abgerutscht, ist unpopulär geworden.
Ist auch uncool einfach.
Ja, ne? Genau. Und dann alle wollten Snowboards fahren und dann plötzlich haben die Skis irgendwie aufgerüstet, haben Technologie oder Technik oder was auch immer einfach die Carving-Skis eigentlich erfunden, die ja halt beeinflusst waren vom Snowboard und plötzlich sind wieder alle gerne Ski gefahren. Also, und das ist, glaube ich, etwas Ähnliches mit dem Podcasten, dass plötzlich jetzt das Radio, das lineare Radio, das klassische Radio, sich da auch Dinge abgucken kann. Und ich finde, das inspiriert auch gegenseitig, vielleicht gegenseitig, zumindest inspiriert Podcast Audio und man spürt dann zum Teil so etwas, jetzt kommen die Jungen und wollen uns da was vormachen, aber andererseits profitiert man auch davon, weil man merkt, was ist möglich überhaupt und das finde ich schon irgendwie spannend, genau.
Würdest du denn sagen, dass, oder generell, wie klassifiziert man überhaupt den Podcast gegenüber dem Radio? Was ist der Unterschied? Also klar, am hauptsächlichsten wahrscheinlich, dass man es über das Internet einfach on demand zur Verfügung stellt und jeder, der gerade Lust hat, kann sich das anhören. Eben nicht beim linearen Radio, wo es einen Sendeplan gibt und wir haben 24 Stunden Zeit. Ich weiß auch, dass zum Beispiel eine Kritik auch von dir war bei einer ersten Folge, dass die Clips zu lang wären, weil du natürlich aus in der Radiosicht denken, genau, natürlich weißt, nee, wir haben halt nur so viel Zeit.
Genau, genau.
Und ich beim Podcasten das ja kenne, dass ich alles machen kann, was ich will. Weil ich habe das Internet, ich müsste das ganze Internet halt voll machen, bis mir da irgendwie eine Grenze irgendwann mal aufgestoßen wird. Und ich habe auch schon Folgen gemacht, die gingen irgendwie 2 Stunden. So, kein Problem.
Ich glaube, der Unterschied ist gar nicht so groß, wie man das jetzt irgendwie immer so hoch so hoch spricht. Ich glaube eben, es befruchtet sich gegenseitig. Und der große Unterschied ist, dass man beim Podcast einfach so lange eben machen kann, wie man will und beim linearen Radio einfach immer auf die Uhr guckt quasi und nie länger als 1,5 Minuten oder vielleicht mal 3 oder mal länger, aber immer ganz klar getimt ist, wie lange man überhaupt sprechen darf oder so. Und was halt schon auch ist, das ist vielleicht meine größte Kritik, ist so dieser Begriff Laber-Podcast, also dass man irgendwie einfach sich hinsetzt, Mikrofon aufstellt, Computer an und dann einfach mal quatscht. Und ich denke mir immer so, was sagt das über mein Leben aus, wenn ich in der Freizeit irgendwelchen Kumpels, die ich gar nicht kenne, zuhöre, wie die einen coolen Sofaabend verbringen? Da denke ich schon so, ja, ich weiß jetzt nicht, habe ich jetzt Zeit dafür, dass ich irgendwie anderen zuhöre beim Labern? Das weiß ich zum Teil nicht so.
Das wollen wir uns gleich mal anhören. Du hast mir, wie gesagt, 3 Clips mitgebracht und wir fangen mal mit dem ersten an. Das ist ein Ausschnitt aus Baywatch Berlin. Jakob Lund, Glashäufer Umlauf und den dritten, ich glaube, es sind 3 immer, oder?
Thomas Schmidt, genau. Ich habe es mir aufgeschrieben.
Genau,
ich kenne ja die Menschen gar nicht so gut.
Also ich kenne die jetzt halt auch tatsächlich nur über Instagram, weil ich schon Klaas auf jeden Fall noch so von MTV Home-Zeiten auf jeden Fall noch gut kenne und auch einige seiner Fernsehformate wirklich genial fand. Hören wir uns einfach mal diesen ersten Clip an.
Stopp. Ja. Also Klaas, du sagst uns jedes Mal, wir müssen den Leuten erklären, wo wir das hier aufnehmen, zu welcher Uhrzeit, die so ein bisschen reinführen ins Thema und das haben wir jetzt auch schon verpasst.
Okay, dann mal los. Ja, soll ich das jetzt machen?
Ja,
du, weil ich jetzt hier der Moderator bin.
Ja.
Ja, gut.
Du bist vom Fach.
Okay, also wir sind in meinem Büro, es ist Dienstag. Mhm. Heute ist der Tag der ersten Late Night Berlin Show. Das ist für mich mehr der Tag, als dass heute Dienstag ist, ehrlich gesagt. Wenn man also die Zeit der Aufnahme wirklich festschreiben will, dann ist das heute Tag der ersten Show. Wir sitzen in meinem Muff-Büro, haben wir schon uns das hier schön gemütlich gepupst, genau, und los geht's.
Ja, da ist auf jeden Fall dieser Kumpel-Sofa-Tonfall direkt genau. zu hören, ne, den du gerade angesprochen genau. hast. Ja. Schön zurecht gepupst schon mal.
Genau,
ja.
genau. Ich meine, ich finde das ja auch witzig natürlich, dass ich da Menschen zuhören kann. Und es lenkt mich ja auch ab von meinem Alltag. Und irgendwie, wenn ich denen dann mehrere Male zuhöre, dann kenne ich die auch irgendwie und lebe da irgendwie mit. Aber eben... ich weiß nicht, ich quatsch dann halt lieber mit meinen FreundInnen, als dass ich mich da ja irgendwie ablenke mit anderem Gequatsche so. Und man sagt ja wirklich Laber-Podcast, das ist gar nicht bös gemeint, sondern dass man, ja, nö, man sagt so.
Das ist ja auch, trifft ja auch den Nagel auf den Kopf, genau. die labern da wirklich nur ab. Und ich frage mich auch immer, haben die dann wirklich ein Sendungskonzept? Ich schätze mal ein bisschen schon.
Haben so sie paar wahrscheinlich schon, ja. Ja, ja.
Stichpunkte werden die sich, schätze ich mal, auch machen, ansonsten wird es dann doch zu abstrus. Aber ich habe mich ehrlicherweise auch genau mit diesem Format immer schwer getan. Also viele Freunde haben mir dann immer wieder empfohlen, jetzt hör dir doch dann mal Fest und Flauschig an. Und ich habe mir das genau, zwei, dreimal angetan. Und obwohl ich großer Böhmermann-Fan bin, wurde ich damit nicht warm. Also ja. das war mir dann doch einfach zu stupide. Und man braucht dann auch erstmal eine gewisse Zeit, um sich da überhaupt da reinzuhören, dass man die ganzen Insider checkt. Es ist halt dann wie eine Serie gucken und da die ersten durch die erste Staffel quälen und man kriegt aber gesagt, ja, ab der zweiten wird es dann lustig und dann da denke ich mir auch zu häufig, da habe ich dann doch einfach genug anderes zu tun.
Und das ist ja auch das Gute und das Schlechte an Podcasts. Man kann irgendeinen Podcast produzieren und irgendwer konsumiert das dann auch, aber das ist ja cool eigentlich, weil stört ja niemanden, wenn es einfach so rumliegt, aber das Schlechte für mich ist halt, ich bin dann halt einfach auch überfordert. Also das ist so das Netflix-Spotify Phänomen bei mir, da hat so viel und das meiste finde ich nicht gut und deswegen muss ich da irgendwie zuerst finden, wo sind überhaupt die Dinge, die ich mag und da bin ich schon mal überfordert von der reinen Menge und ja, dann höre ich mir halt dann gar nichts an.
Ja, das Phänomen kenne ich aber gut, dass man, also gerade bei Serien kenne ich das voll, dass man genau. einfach aus dieser schieren Überforderung heraus einfach gar nichts mehr guckt und sich so ein bisschen zurücklehnt. Gibt es denn Podcasts, also sagen wir auch, die so ein bisschen ins Labern gehen, die du mal gehört hast oder die du vielleicht dann doch gerne hörst? Gibt es da irgendwas, was man dir entlocken kann?
Also das übliche Gelabere, da gibt es eigentlich nicht so viel, dass ich höre. Es gibt dann eigentlich so die nächste Stufe, da höre ich mir schon mehr an. Das sind dann eben eher so Gesprächspodcasts mit einem gewissen Inhalt, wo ich auch was lernen kann oder wo ich irgendwie was mitnehmen kann. Da höre ich mir ehrlich gesagt ganz viele an auf Schweizerdeutsch, also auf Schweizerdeutsch. Und da bin ich dann auch, die abonniere ich mir dann auch und höre sie wirklich eigentlich ziemlich fleißig und ziemlich regelmäßig dann wirklich auch an.
Sind es dann, sage ich mal, jetzt klassisch für von großen Häusern produzierte Podcasts schon oder auch eher. Dann halt dann, sag mal, so ganz frei von irgendwelchen Dudes oder Dudins, die sagen, lass doch mal ein Mikrofon kaufen und ein bisschen sprechen?
Wirklich eher von großen Häusern. Aber auch das wieder, ich habe dann halt mal angefangen mit etwas und komme dann halt auch vom einen zum nächsten und eben finde dann gar nicht so die Vielfalt, weil ich auch gar nicht suchen gehe, weil ich habe jetzt so ein paar, die mag ich, die höre ich regelmäßig, die habe ich abonniert und bin dann irgendwie, meine Zeit ist dann ausgelastet mit diesen. Ja, irgendwo stockt es dann halt. So viel Zeit habe ich dann halt auch nicht. Ich meine, ich bin früher gependelt zur Arbeit, eine Stunde hin, eine Stunde zurück und dann kam Corona und so. Aber da habe ich natürlich, diese Zeit habe ich natürlich häufig mit Podcasts gefüllt, weil muss ich auch nichts mehr lesen, kann ich zum Zugfenster rausgucken und einfach irgendwas konsumieren. Manchmal lachen, manchmal weinen, manchmal irgendwas lernen. Aber eben, ich meine, dann irgendwann ist die Zeit einfach voll und dann finde ich gar nicht mehr die zusätzlichen so.
Ich glaube, war der einzige Laber-Podcast, der zumindest in diese Richtung geht, obwohl er sich da schon nochmal stark abgrenzt, wäre dann der Aufwachen-Podcast gewesen, den ich ganz, mit dem ich auch angefangen habe, überhaupt Podcasts zu hören und mir für dieses Medium zu interessieren. Ich merke auch immer so rückblickend, dass dieser Podcast viel losgetreten hat bei mir. Also erstens bin ich dadurch überhaupt zum Podcast und dadurch dann aber auch später zum Journalismus dann überhaupt gekommen. Bin durch einen der Podcaster, Stefan Schulz, der auch hier auch gespendet hat, der jetzt den Fernsehpodcast macht, weil sich leider eben Thilo und Stefan irgendwann diesen wunderbaren Podcast beendet haben. Der hat mich dann irgendwann auch mit seinen dezenten soziologischen Einflechtungen im Podcast dann auch dazu gebracht, mein Geschichts- und Politikstudium abzubrechen und dann Soziologie zu studieren, um es dann wiederum auch abzubrechen. Also
es hat so schon gesehen, eine Wirkung auf unser Leben.
Es hat auf jeden Fall eine Menge losgetreten, ja. Und da war ja das Konzept immer, dass die Nachrichtenclips kurz gucken und das aber kommentieren. Das ging aber teilweise auch dann Stunden. Also ich glaube, die längsten Folgen gingen teilweise 4, 5, 6 Stunden. Ne? Das war ein wirklich unglaublich langes, langatmiges Format, was auch viele Leute mal sehr abgeschreckt hat, sich überhaupt mit diesem Podcast zu beschäftigen. Wenn du halt dann so, so eine Folge hören möchtest und dann siehst, oh Gott, 5 Stunden, ach du Scheiße, wie soll ich das denn machen? Mhm. Aber es war auch so ein Podcast, der mich auch extrem geschult hat, öffentlich-rechtliche Nachrichten zu schauen und dann darauf zu achten, welche Perspektive wird hier eingenommen, für wen wird das hier erzählt. Und die hatten halt zum Beispiel so ein paar Grundgedanken immer, oder hatten also ein Zitat von denen war mal, der, ein Wahlkampfberater der CDU, der mal im Interview gesagt hatte, die Politik muss so erklärt werden, dass auch Oma Erna aus Recklinghausen das verstehen kann. Und in dieser Warte Nachrichten zu gucken, ist unglaublich faszinierend, weil man wirklich da manchmal merkt, nee, stimmt, das ist jetzt hier gerade so präsentiert, dass das halt, sag mal, von der Generation 60 plus halt dann eher verstanden werden soll und die Generation dann 40 oder wer auch immer dann drunter halt dann eher so denkt, ja, wow, Twitter, ja meine Güte, tatsächlich, das kann man machen. Also das war auch definitiv schon eher Tendenz Laber-Podcast, aber halt mit einer ganz klaren Struktur und auch mit einem mit einfach deutlich ernsterem Thema, als es jetzt dann fest und flauschig oder hier das Rumgepupse von Klaashäufer Umlauf dann ist. Ne?
Was meinst du, es gibt ja den Podcast Alles gesagt, auch von der Zeit. Der kann ja so lange gehen, wie er halt geht, bis eben der Gast dann irgendwann ein Wort sagt, einen Begriff sagt, haben sie vorher abgemacht, bei dem ist dann Schluss und das geht dann, dauert dann vielleicht auch mal 6 Stunden. Was ist denn das? Ist das auch ein Laber-Podcast? Ist das mehr ein Gesprächspodcast mit Inhalt? Weiß gar nicht.
Ich würde schon, es ist eine Mischung aus beiden, würde ich sagen. Ne? Also es wird schon sehr viel gelabert.
Das höre ich zum Beispiel auch gern.
Das höre ich auch sehr gern.
Vom Gast natürlich ab. Dann
ja, also na gut, ist, wie heißt er nochmal? Jetzt habe ich seinen Namen nicht mehr parat. Weil der eine, der direkt schon nach 17 Minuten versehentlich sein Wort gesagt hat und dann war die Aufnahme vorbei.
So witzig.
Natürlich großartig.
Aber weißt du, was mir auch immer auffällt beim Podcast? Dann sagt mir jemand, ja weißt du, ich mache jetzt einen Podcast oder hast du diesen Podcast gehört? Und ich denke immer so, ja, okay, machst jetzt einen Podcast, aber was machst du denn? Also nur der Begriff Podcast sagt ja noch gar nichts aus.
So wie gesagt, ich mache jetzt Radio.
Genau, ne? Ich spreche jetzt was ein und du kannst dann irgendwann hören eigentlich. Und das ist ja eigentlich der Begriff Podcast. Den kann man mitnehmen, eben als iPod halt damals in die Tasche nehmen und dann irgendwann hören. Und ich denke immer so, ja, cool, Podcast, aber was denn? Also irgendwie, das sagt mir einfach zu wenig. Also kann irgendwas sein.
Ja, im Prinzip ist es schon, glaube ich, dann halt das Laberige, was das, glaube ich, auch vom Radio nochmal unterscheidet.
Ja.
Stefan Schulz zum Beispiel ist großer Verfechter des sprechenden Denkens. Mhm. Also einfach halt mal das Mikrofon anmachen und einfach drauf losreden, ohne sich jetzt davor das große Konzept zu machen. Was mich auch tatsächlich extrem geschult hat. Mhm. Also es gibt ja auch zum Beispiel Leute wie Alex Jones, die machen Talk Radio. Also Alex Jones ist kein cooler Typ. Ich will jetzt hier den nicht in irgendeiner Form hochhalten. Es ist ein absoluter Unsympath, ein großer Trump-Supporter auch. Und der macht 4 Stunden am Tag Talkradio. Mhm. Er setzt sich vor sein Mic und scrollt durch seine Timeline und labert einfach drauf los. Der macht das jetzt auch nicht unbedingt schlecht, ne? Also da steckt ja auch ein gewisses Handwerk, ein gewisses Können dahinter. Er wurde auch dann von vielen großen Plattformen halt einfach dann immer ignoriert und obwohl er immer die meisten Aufrufezahlen hat, ist er dann nicht in die Charts gekommen und so weiter. Also da hat man natürlich dann auch sehr dann seine Propaganda auch dementsprechend bedient, was nicht unbedingt schlau war. Aber das gibt's halt auch noch nicht. Aber das meinen halt viele, wenn sie sagen, ich mache jetzt einen Podcast. Also ich habe jetzt ein Mikrofon gekauft und weiß irgendwie, wie ich mit dem Programm umgehe und dann spreche ich einfach mal drauf rein. Aber ich bin immer heilfroh, dann sagen zu können, dass ich schon seit 3 Jahren Podcast und jetzt halt nicht im letzten Jahr im Corona-Wahn angefangen habe, irgendwie in mein Mikrofon reinzusprechen. Und auch wenn ich mir jetzt Folgen von früher anhöre, mich da natürlich dann im Grund und Boden schäme dafür, wie ich das früher gemacht habe.
Aber das mache ich ja auch, wenn ich alte Radiobeiträge von mir höre, denke ich, nee,
ach. Wie wird es erst sein, wenn wir uns in ein paar Jahren dann unsere Texte anschauen, die wir hier geschrieben
Katastrophe.
Haben? Katastrophe. Wollen wir nochmal kurz den nächsten Clip nochmal spielen, bevor wir uns jetzt hier podcastmäßig verlabern? Du hast mir noch was mitgebracht vom Deutschlandfunk. Nee, pardon, das ist von der Zeit. Nämlich Zeitverbrechen. Da hören wir uns kurz mal rein, was hier passiert und wie sich das nochmal abhebt von dem, was wir davor besprochen haben.
Und da saß die Frau und man hat also nach dem, was die Zeitungen geschrieben haben und was da angekündigt war, hatte man also irgendwie wieder eine monströse Erscheinung erwartet. Aber es fand sich eben nur diese harmlos aussehende kleine Frau, die auch in jedem Supermarkt oder in jedem Kleidergeschäft einem hätte begegnen können.
Marion K., diese unscheinbare Frau, von der du berichtest, hat am 8. November 2003 ihre kleine Tochter Luisa erstickt. Das Kind ist da wenige Monate alt. Und Marion K., so schilderst du die Tat, bedeckt die Tochter mit Decken und Kissen und sorgt dafür und achtet darauf, dass die Atemwege verlegt sind, dass Luisa also keine Luft bekommt und legt sich neben ihre Tochter und hört und sieht ihr 2 Stunden lang beim Sterben zu.
Ja.
Ja, also da war das Rumgepupse von Klaas Häufer Umlauf schon deutlich lustiger auf jeden Fall. Was würdest du sagen, ist jetzt hier anders, gerade im Gegensatz zum Radio? Man könnte ja so ein Format wie True Crime ja auch super eigentlich im Radio laufen lassen, gibt es ja auch bestimmt ganz viel.
Ja, also das ist ja der Zeitverbrechen-Podcast, da werden immer irgendwelche Kriminalfälle besprochen und das ist im Normalfall im Gespräch, also 2 Personen im Gespräch. Häufig sind jetzt in letzter Zeit ist auch noch ein Journalist dabei, der halt einen Fall aufgerollt oder geschrieben hat. Ja, der große Unterschied zum Radio ist halt hier, dass man, kann man schon auch machen am Radio, aber kann man so halt viel gezielter sich das Publikum aussuchen. Also das ist dann halt schon so, dass jemand, der Interesse hat am Verbrechen oder wie über Verbrechen journalistisch berichtet wird, sich halt gezielt dann diese Podcasts rausholen und zuhören, monatlich glaube ich oder so, alle 3 Wochen, sich einfach eine Stunde Zeit nehmen können und da zuhören können. Das gibt's im Radio, also zumindest in der Schweiz. Lässt man dem nicht so viel Platz.
Würde ich Deutschland, glaube ich, auch dasselbe sagen. Ich höre tatsächlich auch sehr wenig Radio, auch spätestens seitdem ich Podcast höre. Es gibt ja auch jetzt viele Radiostationen, wie hast du ja auch erzählt, die dann aber ihre Formate nochmal extra als Podcast auskoppeln. Genau.
Das war so das übliche, der Anfang eigentlich beim Radio.
Und was mir immer jetzt auch auffällt, auch bei diesem Clip, die Pausen, die sich dort lassen. Ne? Also es wird halt eben kein vorgeschriebener Text dort abgerattert, sondern, also abgerattert wäre auch jetzt zu hart, da gibt man sich auch eine große Mühe, dass es dann schön gesprochen ist. Aber man hat halt Zeit, das jetzt auch in einem, sagen wir mal, eher gesprächigen Ton miteinander zu klären, als jetzt ein vorgeschriebenes Skript abzuarbeiten und dann kommt der Einspieler und dann kommt das. Also da breche ich kurz noch eine Lanze für einen Podcast, mit dem ich auch meine Zuhörerinnen hier schon immer wieder genervt habe, nämlich die Geschichten gegen den Hass, wo Bastian Berbner vom NDR Geschichten recherchiert hat von Leuten, die mit ihren Vorurteilen gebrochen sind, auf ganz eigenartige Art und Weise, also teilweise durch externe Zwänge. Es gibt eine Geschichte, glaube ich, im zweiten Podcast ist es, da beschreibt er die Geschichte von in Schwerin, wo es Anfang der 90er ganz schlimme Auseinandersetzungen zwischen Rechten und Linken gab. Und dann ein Gastwirt aus dem Ort meinte, das reicht mir jetzt hier, ich habe keine Lust auf immer so schlechte Geschichten, ich will jetzt hier mal mit 2 der Nazis und mit 2 von der Antifa will ich jetzt so eine Tour durch Afrika machen. Wir gehen jetzt in die Wüste wandern. Es kommen 2 Spiegeljournalisten auch noch mit damals, reisen nach ein paar Tagen total enttäuscht wieder ab, weil da passiert ja gar nichts und die hatten jetzt getofft, dass die Linken mit der Antifa, die Rechten mit den Linken dort zoffen und ironischerweise verstehen sich im Laufe dieser Wüstenwanderung dann die beiden Antifas überhaupt nicht mehr miteinander und einer der Nazis mit dem Linken werden sehr gute Freunde und der eine trägt ihn noch schwer krank dann durch die Wüste und der eine Nazi freundet sich mit einem der Häuptlingssöhne an und er bespricht halt rückblickend mit diesen beiden Protagonisten dieses Erlebnis und nimmt aber dann seine Rechercheergebnisse immer ins Studio mit und beredet dort mit einer Kollegin, was er dort erfahren hat. Mhm. Und die Kollegin hat dann mit den Augen oder den Ohren des Zuhörers, der Zuhörerin, dann die Aufgabe, das zu durchdringen, was er dort versteht. Mhm. Und das ist eigentlich sehr nah am Radio dran in vielen Punkten, aber eben durch dieses lockere Gespräch zwischen 2 Leuten, das immer wieder dazwischen schneidet, kriegt es halt dann sowas Podcastiges noch dabei. Ich glaube, das ist so der Wesenszug gerade noch vom Podcast, dass es eben halt nicht streng vorgetaktet ist.
Ja, und weil es halt doch noch ein ziemlich junges Produkt oder ziemlich jung ist der Podcast, kann man sich ganz viele andere Formen erlauben, was man ja eigentlich auch beim Radio immer wieder tun will, aber da ist man halt einfach so, macht es halt so, wie man es immer schon gemacht hat und dann kommen diese neuen Ideen vielleicht gar nicht so, sind irgendwie nicht so möglich, die umzusetzen. Und dann kommt das junge Podcasten und zeigt, wie man es auch machen könnte und das fordert natürlich ganz viele Radiostationen raus. Die müssen jetzt irgendwie reagieren und müssen jetzt irgendwie jünger werden, weil ihnen ja sowieso die Hörer und Hörerinnen, Entschuldigung für das Wort, aber wegsterben, weil halt einfach, wer hört schon noch
linear. Das Wort, ja. Das erlebe ich auch immer bei den Öffentlich-Rechtlichen.
Genau,
so die paar Male, wo ich da reingeguckt habe, dachte ich mir so, ach du großer Gott, so, wenn die jetzt hier nicht aufpassen, ist das einfach bald alles tot da drin. Und dann,
aber ich habe jetzt noch eine Rückfrage an dich.
Ja.
Was verstehst denn du unter Radio? Also wie unterscheidest du die beiden Dinge, Podcast und Radio? Was ist der Hauptunterschied für dich?
ich würde ehrlicherweise fast sogar sagen, über die Musik. Mhm. Also wir haben jetzt ja auch das Radio sehr streng halt nur gefasst als Inforadio.
Genau,
ne?
Genau.
Also heißt es in Deutschland. Dabei kann ja auch Radio, oder war ja eigentlich das Radio erstmal gedacht, um, obwohl wahrscheinlich ursprünglich in der Planung wirklich eher um Neuigkeiten zu transportieren.
Genau, aber die Musik ja schnell.
Genau, und dann eigentlich war aber auch die klare Ansage, man hört darüber Musik. Was ja heute auch völlig undenkbar ist, dass du ein vorgefertigtes Format hast, was dir Musik abspielt und du eben nicht bei Spotify einfach raussuchen kannst, ich will jetzt das und das hören.
Eben, genau, also das wird sich ja auch total verändern.
Kulturwandel ja auch erleben,
unbedingt. Ne? Also ich weiß noch, als mein Großvater noch gelebt hat, das ist jetzt doch auch schon ein paar Jahre her, aber der hat dann gesagt, du arbeitest doch jetzt beim Radio. Jetzt könntest du denen nicht mal sagen, weißt, ich mag das ja, die Informationen, die Nachrichten sind ja toll, aber die Musik, kannst du nicht mal gucken, dass sie da anständige Musik bringen? Und ich immer so, ja, Großvater, sorry, nein, kann ich nicht, das ist eine Musikredaktion, die bestimmt halt, welches Musik auf welchem Sender läuft. Und aber eben, heute hat man Spotify, man hat irgendwelche Podcasts, man kann sich bei Podcasts Inhalte die raussuchen, die einen interessieren, man hört die Musik, die irgendwie auf einem zu einem passt.
Man guckt ja auch kein Fernsehen mehr.
Genau,
man guckt
genau,
halt bei YouTube das, genau, was einen jetzt interessiert. Und
genau.
Ich fürchte auch, dass das auf lange Sicht nicht mehr aufrechtzuerhalten ist, so linear was durchzuballern.
Genau, genau.
Obwohl jetzt ja zum Beispiel Netflix ja auch einen linearen Sender jetzt eingeführt hat, ne?
Wo
man einfach
witzig
halt draufklickt und dann,
genau,
wird dir da irgendwas gespielt.
Wahrscheinlich eben, weil alle überfordert sind mit der riesen Auswahl.
Bin sehr gespannt, ob das dann nochmal so eine Rückbesinnung gibt.
Wo geht das hin, genau.
Ja. Wollen wir mal schauen, aber bevor wir jetzt hier abphilosophieren, wollen wir noch den letzten Clip hören, den
genau,
du mitgebracht
genau
hast?
Genau, das ist eigentlich, wenn ich was dazu sagen darf, also ich habe da irgendwas rausgesucht, was ich halt einfach so mir angehört habe in den letzten Monaten, Jahre, aber das ist das, was ich eigentlich die Königsklasse finde, also wie eigentlich die Reportage geschrieben ist halt das Gestaltete, das Feature, was ja auch im Radio geht, eigentlich als Hörspiel dann, das ist halt das, was ich eigentlich am liebsten mag.
Also habe ich auf jeden Fall auch schon tolle Sachen gehört, Podcast-Reportagen. Ich habe auch selber ja für diesen Podcast mal eine gemacht. Als allererstes auffällt, es macht wahnsinnig viel Arbeit.
Extrem viel, kann
also
man sich gar nicht vorstellen.
Ganz andere Herangehensweise, weil ich meine jetzt auch hier, wir hatten gestern ein kurzes Vorgespräch, haben jetzt immer kurz gequatscht, wir haben 2, 3 Clips geschnitten und dann setzt sich halt vors Mikrofon und es geht los. Das ist bei einem Feature in dieser Form natürlich überhaupt nicht möglich. Hören wir mal rein, das ist, glaube ich, auch vom Deutschlandfunk,
vom
was
Deutschlandfunk,
du mitgebracht
genau,
hast.
Genau, das Feature.
Genau, dann hören wir das ja auch mal an.
Knirscht hier immer. Die Mäuse haben das irgendwie
ausgehöhlt.
Ja, da unten mal gemacht. Ja, ich habe 2 Schlüssel, weil man hat im Waffenschrank immer ein großes Fach für die Waffen, für die Gewehre und dann noch ein getrenntes Fach für die Munition.
Haben wir jetzt also eine ältere oder 2 Menschen gerade gehört, die über einen Dielenfußboden laufen und sich einen Gewehrschrank anschauen, ne? Und das ist so toll, fort einfach, weil ein gutes Aufnahmegerät offensichtlich auch dabei war. Und sofort ist man sofort in der Stimmung drin und vermutlich würde jetzt dann irgendwann eine Voice-Over-Stimme einsetzen, die das nochmal dann moderiert, was dort passiert.
Genau.
Und auf jeden Fall Königsdisziplin trifft es, finde ich, gut. Ja.
Genau, das Weitwerk, Porträt einer Jägerin heißt das Stück. Da geht es eben einfach über eine Jägerin und die wird porträtiert. Aber das Coole ist halt beim Podcast, das ist auch ein Unterschied zum Radio. Radio wird ja normalerweise irgendwo da steht ein Radio irgendwo in der Ecke und da düdelt's raus, aber Podcasts hört man halt ganz häufig über Kopfhörer und ist dann wirklich auch mittendrin. Also man hört es dann Stereo, je nachdem, wie es aufgenommen ist. Und das ist natürlich dann auch wieder toll bei diesem Gestaltenstück. Da erlebt man wirklich was. Das Gelabere, Entschuldigung, das ist total egal, ob das Mono oder Stereo ist, da hat man einfach jemanden im Ohr, aber wenn was passiert, ist man mittendrin und dann mit diesen Muscheln über den Ohren und dann hört man von links was anderes als von rechts und das für mich ist das wirklich Abtauchen in eine andere Welt, wie eigentlich bei der schriftlichen Reportage, einfach, dass ich da noch Arbeit leisten muss, nämlich lesen und beim Hören kann ich einfach wirklich nur zuhören.
Du hast auch Radioreportagen gemacht?
Genau, genau.
Das heißt, du bist dann mit einem Aufnahmegerät rumgerannt und wie aufwendig ist das? Also ich habe zum Beispiel, als ich meine Reportage gemacht habe, hatte ich auch so ein Zoom-Gerät dabei, was jetzt nicht viel, also 180, glaube ich, kostet das oder sowas und das macht unglaublich guten Sound. Also
genau.
Ich glaube, viele haben immer unglaublich Angst davor, dass das ja auch dann perfekt gemischt sein muss und so weiter und eigentlich sind die Hürden da überhaupt nicht so groß.
Also, nein, eigentlich muss man, also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man irgendwas nicht aufnimmt. Also eigentlich, die Qualität ist gar nicht so relevant, beziehungsweise heute sind einfach die Mikrofone so gut, dass die Qualität eigentlich immer ziemlich gut ist. Aber eigentlich wichtig ist, dass man alles irgendwie hat und dann irgendwie einspielen kann. Und ja, da hat man dann irgendwie 10 Stunden Material und macht daraus ein 30-minütiges Stück. Und das ist halt, das ist die Riesenarbeit, weil man einfach dann das abmischen muss oder zurechtschneiden muss, dann irgendwie noch texten, eben Off-Text darüber sprechen, schreiben natürlich zuerst, dann sprechen, dann das Ganze abmischen. Mir hat das immer unglaublich viel Spaß gemacht, das Abmischen. Häufig hat man dann auch einen Cutter oder eine Cutterin dabei, die das dann irgendwie die Arbeit etwas abnimmt, aber das mochte ich gar nicht so gern, obwohl ich habe dann schon irgendwie auch mal gehört, ja doch, das hätte ich jetzt nicht geschafft technisch, weil ich einfach da nicht so gut mit umgehen kann. Aber eigentlich habe ich das am liebsten dann selbst gemacht.
Bin ich ganz ähnlich, allein schon, weil so Schneiden zu zweit ist eine sehr undankbare Aufgabe, weil man hat dann was im Kopf, was man gerne so hätte, und dann muss man dem jetzt das erklären und der versteht das nicht und der kann auch gar nichts dafür, weil man hat es auch einfach scheiße erklärt in dem Moment. Und dann, also ich habe das bei meinem, als ich diesen einen Film für Jung Naiv geschnitten habe mit meinem Kollegen und Freund David, haben wir auch danach halt dann entschieden nach der Produktion, dass wir uns beim nächsten Mal einen Cutter holen, dass einfach das für unsere Freundschaft besser ist, wenn ich nicht halt neben ihm sitze und ihm sagen, oh, mach doch jetzt mal so und kannst du nicht mal das und so und so machen, und er ist gerade im Kopf noch ganz woanders und schiebt irgendeine Szene irgendwo hin. Da kann man sich sehr auf den Sack gehen auf jeden Fall
bei so einer Schnittproduktion. Was auch cool ist und was ich dort auch gelernt habe, das ist ähnlich wie wenn man Fernseh oder eben Video macht, dass man halt wirklich dahin geht, wo etwas passiert und dahin guckt. Und das ist auch was wir lernen bei der Reportage schreiben jetzt hier an der Schule, dass man irgendwie wie immer sich vorstellt, man ist eine Kamera und guckt von irgendwo nach irgendwo, beobachtet was, guckt vielleicht jemandem über die Schulter. Und das ist beim Audio natürlich nicht ganz so krass, weil man muss dann nicht natürlich über die Schulter gucken, aber man muss halt wirklich überall mit dem Mikrofon hingehen. Also ich habe da, glaube ich, schon viel gelernt, was mir jetzt auch hilft beim Schreiben, wirklich einfach hinzugehen, zu schauen, zu hören auch und zu merken, wo tönt etwas toll, wo kann ich näher hingehen und so weiter.
Aber geht dir das da manchmal auch so? Also habe ich jetzt zumindest halt auch, weil ich ja auch den Podcast mache und auch Video schon gemacht habe, dass ich so häufig jetzt denke, wenn ich irgendwo hinfahre und dann weiß, ich muss jetzt danach das alles noch extra aufschreiben, mich dann so ärgere, warum habe ich jetzt nicht einen Kameramann dabei gehabt, warum habe ich nicht einen Tonmann dabei, dann hätten wir das jetzt einfach im Kasten. Ich hätte das Material schon fertig, ich muss mich halt danach nur noch entscheiden, was benutze ich jetzt und wie füge ich das dann zusammen. Und natürlich, da entsteht noch sehr viel Arbeit dazu, aber in meinem Reportage schreiben musst du ja dann halt nochmal ganz runterbrechend alles nochmal für einen völlig dummen, nichtswissenden Leser alles nochmal aufschreiben.
Und sogar, was die andere Person gesagt hat, musst du ja nochmal aufschreiben.
Und dann machst du auch noch was falsch, dann gibst du nicht richtig wieder.
Ich habe beim Radio, habe ich immer gedacht, ach, wenn ich jetzt das nur einfach aufschreiben könnte, dann könnte ich, weißt du, dann könnte ich einen Punkt setzen und da ist jetzt der Satz fertig und die Person bleibt halt am Schluss des Satzes mit der Stimme hoch. Und ich kann nicht schneiden.
Genau, du weißt genau, das jetzt da reinzuschneiden, das klingt ganz cool.
Und wenn ich das hätte schreiben können, hätte ich jetzt da einfach, ist jetzt einfach fertig oder Komma oder was auch immer und ist fertig. Und jetzt denke ich zum Teil beim Schreiben, wenn die Person mir das jetzt gesagt hätte, wenn ich jetzt einfach wirklich den Ton brauchen könnte, dann müsste ich das jetzt nicht noch aufschreiben. Also ich glaube, es hat in beiden Disziplinen hat's Dinge, die irgendwie zum Teil irgendwie besser wären oder dann besser funktionieren würden oder dann umständlicher sind vielleicht.
Das ist sehr schön, dass du das gesagt hast. Es gibt mir jetzt auch nochmal so ein kleines Gefühl, dass es hier auch alles richtig ist, was ich jetzt hier mache. Weil na klar, natürlich, soweit man dann wieder mit Podcast oder mit Aufnahmen oder mit Filmaufnahmen sich beschäftigt, hat man wieder ganz andere Probleme, die man dann beim Schreiben wahrscheinlich nicht hat.
Genau, und schön wäre es natürlich, dass könnte ich mir auch vorstellen in Zukunft, dass ich beides machen könnte. Also eben, ich glaube, die Print-Reportage und eben so ein Reportage-Audiostück oder ein Feature sind ja eigentlich ziemlich ähnlich. Man muss irgendwie dieselben Dinge sich anschauen, vorbeigehen, mit den selben Menschen sprechen. Einmal hat man es einfach auf Band und das andere Mal schreibt man es dann halt noch hin. Aber eigentlich ist der Unterschied gar nicht so groß. Ich glaube, der Unterschied von Radio oder von Audio zu Video ist fast größer, weil die Kamera einfach ein Teil ist, dass ich immer das Gefühl, ich habe ja auch schon fürs Fernsehen gearbeitet,
das war irgendwie immer so zwischen mir und der Person und ich musste immer wahnsinnig nah auf die Person, zu der Person hin. Es ist so aufdringlich, diese Kamera.
Das, und das verfremdet natürlich auch genau, die Situation sehr, wenn du mit so einer Kamera
genau, mal da und wenn du dann auch ein Bild hast, dann kannst du erzählen, was du willst. Das Bild übernimmt einfach den Lead. Also du kannst ein Bild haben, das ist so stark und da kannst du einen super Text dazu texten, geht unter, interessiert sich niemand dafür.
Ja. Ist halt maximal dann so Begleiterscheinung.
Genau, dafür, genau. Ne? Also ich glaube, der Unterschied zwischen Print und Radio oder Print und Audio ist kleiner als Audio und Video. Hm.
Wir hören jetzt schon von draußen, wie hier die Schotten dicht gemacht werden. Auf jeden Fall ist hier sehr viel Lieferverkehr irgendwie gerade, obwohl wir ganz ruhig in der Spendhausstraße sitzen, also in unserem Schulgebäude. Brigitte, wir sind jetzt schon bei 50 Minuten.
Was?
Ja, ja, ist irre, ne? Wie schnell die Zeit vergeht, wenn man sich gut unterhält. Ich fand das aber echt ein klasse Gespräch, muss ich sagen. Ich würde fast fragen, warum machst du eigentlich noch keinen Podcast?
Ja, ich weiß also nicht, ob jemand auf mich gewartet hat.
Ja, das habe ich auch. Das war tatsächlich auch mein allererster Gedanke, als mir irgendwann mal vor ein paar Jahren ein Kumpel meinte, ach komm, laberst doch eh so viel. Warum machst du nicht mal einen Podcast? Nee, ach, das will doch keiner hören. Also es will auch am Anfang vermutlich keiner hören, ja. Aber irgendwann auf einmal halt dann doch. Und gerade wenn man Spaß dabei hat und auch was zu erzählen hat und auch der Meinung ist, das hat nochmal eine andere Relevanz, dann finde ich definitiv, sollte man einen Podcast machen. Also und ich würde es dir auf jeden Fall mit auf den Weg geben.
Danke, danke. Wo wir jetzt gar noch nicht drüber gesprochen haben, ich wollte eigentlich noch was sagen zu meinem Schweizer Sein.
Oh ja,
darf
natürlich.
Darf ich das noch?
Natürlich, ja, das machen wir als Rausschmeißer, klar.
Ja, okay. ich bin ja eben aus der Schweiz und ich bin auch ein paar Jahre älter als die meisten und das finde ich ganz witzig, das ist, gibt mir so die Möglichkeit, so eine kleine Sozialstudie hier auch zu machen an dieser Schule. Ich finde es ganz witzig zu beobachten, was sind die Ähnlichkeiten zwischen den beiden Ländern, was sind also die Parallelen, was sind die Unterschiede und ich finde es auch ganz spannend zu beobachten, wie ihr, die zum Teil so 10 Jahre jünger seid als ich, irgendwie anders, wie ihr anders tickt als ich. Das finde ich ganz spannend.
Ja, das hatten wir vor einem Vorgespräch ja immer kurz angerissen. Ne? Also es geht mir ironischerweise aber auch schon so, wenn ich zum Beispiel dann mit der Klasse meines kleinen Bruders dann irgendwie Kontakt habe, der 8 Jahre jünger ist als ich oder 7 Jahre, jetzt weiß ich mal gar nicht mal, nee, 7 Jahre jünger. Und da schon auffällig ist, dass das nochmal eine ganz andere Form von Politisierung gab jetzt in der noch jüngeren Generation. Also ich war dann schon eher so der Außenseiter, so mit so Politik-Nerd und so weiter. Und das hat sich jetzt so ein bisschen gedreht. Ist es aber auch das, was du wahrnimmst, ja? Also dass das gerade jetzt, weiß nicht, ob es jetzt so ein Schweizer Phänomen ist oder vielleicht auch so ein deutsches Phänomen. Gibt es so ein klassisches Schimpfwort für Deutsche in der Schweiz? Also in Österreich sagt man Piefke.
Ja, ich
weiß
also,
nicht, ob das in der Schweiz verbreitet ist.
Also in der Nordschweiz sprechen natürlich von den Schwobe, also die Schwaben eigentlich, die Schwobe, aber da geht eigentlich fast jeder Deutscher drunter. Und ja, wir haben ja viele Personen aus Deutschland, die in der Schweiz wohnen und die sind schon zum Teil etwas arm dran, weil es ist schon häufig so, ja, ist halt ein Deutscher, ja, ist halt ein Deutscher, ist halt... Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, aber in der Schweiz werden Deutsche immer oder tendenziell etwas arrogant wahrgenommen.
Ja, ist ja auch so.
Vielleicht, ja. Aber das ist etwas, was ich hier überhaupt nicht wahrnehme. Ich nehme hier euch eher als viel korrekter wahr, als ich das war in eurem Alter, sage ich jetzt mal. Und eben viel politischer und viel sensibler auch auf gewisse Dinge. Aber da weiß ich dann nicht, ob das Länderunterschiede sind. Oder ich glaube, das sind eher Altersunterschiede, dass ihr einfach viel eher sensibilisiert sind auf Themen wie Rassismus halt auch, Umweltverschmutzung, Klima und so weiter. Weiter als wir das als ich das war vor 10 Jahren. Das ist ja
auch nochmal eine spezielle Bubble, in der wir jetzt hier verkehren.
Wahrscheinlich schon,
also
ja.
Und da wir auch immer noch dazu zählen, allein schon, dass wir gendern und darauf sehr achten und das N-Wort sagen.
Schon nur das Gendern, das haben wir in der Schweiz noch nicht, also ausgesprochen, JournalistInnen, das ist, am Anfang dachte ich, ihr sagt das wirklich so? Weil das bei uns noch gar nicht so angekommen ist. Und das kommt jetzt, glaube ich, schon auch, aber ich war wirklich so... Wirklich, ihr macht das so? Oh, Entschuldigung. Oh, finde ich gut.
Ja, ich bin da für mich persönlich auch noch nicht so ganz hundertprozentig sicher, wie ich jetzt das mache. Ich passe mich da auch aktuell so ein bisschen an.
Ja, ich auch.
Allein schon, weil ich auch merke, dass ich aus einer Männersicht das immer dumm ist, dann so zu argumentieren, nö, das generische Maskulinum reicht doch völlig aus. Also ich finde, das Argument ist einfach hinfällig. Da müssen wir uns jetzt was anderes überlegen. Ich bin tatsächlich aber im Schriftlichen auch dann eher so die Kategorie, die es dann auch echt so, also tatsächlich orthografisch ein bisschen stört, wenn halt so ein ganzer Absatz dann durchgegendert ist. Mhm. Und du im Lesefluss dann einfach so ein bisschen stockst
jedes Mal. Irgendwie noch rausfinden, wie wir das in Zukunft wirklich machen.
Das denke ich ja auch jedes Mal. Das ist jetzt ein Etappenschritt auf dem Weg zu einer möglichst geschlechtsneutralen Sprache. Genau. Und da bin ich auch echt der große Fan von Passivisieren, also von Studierenden zu sprechen.
Ja.
Das geht mir tatsächlich einfacher über die Lippen, als dann immer die Pause einzusetzen. Mhm. Ich weiß, dass ja auch genau die Pause eben dazu da ist, um halt dann auch das und eben noch andere Geschlechtsformen auch noch da einzufügen. Aber ich hoffe halt auch, dass das so ein Weg ist, den wir jetzt beschreiten, um dann in ein paar Jahren zu sagen, so jetzt haben wir die Lösung gefunden. Das ist ein richtig geiler Weg zu sprechen und damit können wir jetzt jeden überzeugen.
Genau, finde ich auch. Aber ich finde es ganz wichtig, weil ich glaube, wir, die mit der Sprache arbeiten, müssen da auch voranschreiten und wir können mit der Sprache eben auch ganz viel bewirken, was dann gesellschaftlich aufgenommen werden kann und wir können diese Kluft zwischen den Geschlechtern oder was auch immer irgendwie schließen, glaube ich, indem wir die Sprache eben sauber benutzen. Ich glaube, das ist eine große Aufgabe für uns.
Im Hintergrund hört man die Küchenglocken läuten. Das ist eine wunderbare Gelegenheit, glaube ich, jetzt allmählich, aber jetzt auch sehr sicher, diese Aufnahme zu beenden. Liebe Brigitte, das hat großartigen Spaß gemacht. Wir haben uns klassisch verquatscht, würde ich sagen. Aber
gelabert.
Fantastisch. Ja, aber gut gelabert. Wir haben nicht über Pupsen geredet, wie Klaas Häufer Umlauf, sondern über Gendern und was auch immer. Und über schweizer-deutsche Unterschiede. Ist doch toll.
Cool.
Finde ich super. Ich danke dir vielmals. Ich danke auch nochmal allen Förderinnen und Förderern von MyStiftung24, die mich unterstützen. Wie gesagt, diese ganze Ausbildung hier ist nur möglich dadurch, dass ihr mir Geld gebt und ihr kennt mich dazu noch nicht mal. Also zumindest nicht persönlich. Ihr kennt mich anonym aus dem Internet. Ihr kennt mich über meine Podcast. Ihr kennt mich vielleicht auch von meinen Querdenker-Recherchen, die ich bei Twitter teile und sage nochmal ganz großen Danke. Das ist ehrlich immer noch überwältigend und jedes Mal, wenn ich hier dann durch meine Unterlagen gucke und dann sehe, wie viele Leute jetzt hier regelmäßig mich unterstützen, wird mir richtig warm ums Herz und denke mir, wie toll ist das Internet eigentlich.
Cool.
Wahnsinn. An dieser Stelle danke und bis bald. Ciao.